In der heutigen Folge geht es um 5 Langzeit- und 5 Kurzzeitfolgen von Drogen- und Medikamentenkonsum.
Hallo und herzlich willkommen bei Frau sucht Abstinenz, dem Podcast für Frauen, die ihren Rausch gegen eine neue Klarheit eintauschen wollen und abstinent in Selbstbestimmung, in Fülle und im Einklang mit ihren echten Bedürfnissen leben möchten. Ich bin Isabel Ademart und lebe seit 2010 abstinent von Drogen. Und ich wünsche euch Hoffnung auf Veränderung mit dieser Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es ja, wie gesagt, um Langzeit- und Kurzzeitfolgen. Und ihr fragt euch vielleicht, wie ich darauf komme. Ich habe mir gedacht, das wäre ein super Thema, um aufzuklären, wie kacke eigentlich Konsum ist und damit es doch viel, viel einfacher wird, abstinent zu werden. Es soll euch einfach dabei helfen, euch viel leichter für eine Abstinenz zu entscheiden und auch viel leichter helfen, abstinent zu bleiben und euch aufzeigen, was für widerliche und schreckliche Folgen einfach Drogen- und Medikamentenkonsum hat. Daher diese Folge. Ich finde, diese, es nennt sich ja so schön Psychoedukation oder Edukation, Suchtaufklärung und so weiter über Suchtdynamiken. Ich finde, das ist extrem wichtig. Also mir persönlich hat es einfach mega gut geholfen, abstinent zu werden. Viel mehr als abstinent zu sein, also viel mehr als einfach nur durchzuhalten, weil ich dann wusste, aha, dafür halte ich durch. Ich halte durch, weil ich will dieses und jenes nicht meinem Körper antun. Ich halte durch, weil ich diese psychische Folge nicht möchte oder diese soziale Folge nicht möchte. So, deswegen thematisieren wir das hier. Für mich hat sich die Frage auch schon immer gestellt, was gibt es da eigentlich für Langzeitfolgen, also besonders die Langzeitfolgen. Ich habe, als ich Mutter geworden bin und meine erste längere Abstinenzphase hatte, seitdem ich 17 war, habe ich meinen Sohn geschnappt, in einen Kinderwagen gelegt und bin, als er noch ein sehr kleines Baby war, in die Bibliothek gestiefelt und habe dort mich umgeschaut nach Fachbüchern. Ich wollte einfach wissen, was es da so gibt. Ich habe natürlich überhaupt nichts gefunden. Ich habe wirklich überall geguckt. Ich habe aber auch nicht die Bibliothekarin gefragt, weil ich mich geschämt habe und weil es mir peinlich war. Immerhin bin ich mit einem Kinderwagen da rumgestiefelt. Da haben wir es wieder. Die Selbststigmatisierung oder ja, dass man sich oder ich mich als Mutter einfach nicht getraut habe zu fragen, weil ich mich ja indirekt geoutet hätte. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr schade und das muss unbedingt aufhören. Das muss echt ein Ende haben. Und ja, jedenfalls, was ich aber gefunden habe in dieser Bibliothek, sind Biografien. Ich habe irgendwie das Buch Affenliebe gefunden und natürlich die Kinder vom Bahnhof Zoo, den ersten und den zweiten Teil, und die habe ich dann gelesen. Das hat mir auf jeden Fall auch schon ein bisschen weitergeholfen. Es ging zwar nicht so ganz um mein Thema, es war sehr viel über Heroin, das ist natürlich noch dramatischer, dort drüber halt Biografien zu lesen, weil das, ja, Heroin ist immer in Verbindung mit sehr, sehr viel Traumata, mit sehr viel Traumathemen und ja, das ist immer sehr schwere Kost. Ja, aber ich hoffe, ja, dass euch das heute hier hilft und dass ihr gut zuhört, welche 5 Langzeit- und 5 Kurzzeitfolgen es ja für mich gibt, die wichtig sind auch zu erwähnen. Das ist natürlich sehr, was heißt erwähnen? Also es sind 5 Langzeit- und Kurzzeitfolgen, die ich halt sehr wichtig erachte. Und sie sind auch zugeschnitten auf Frauen, weil es ist ja hier ein Podcast für Frauen. Ne? Die Frau, die möchte abstinent werden oder Frau sucht Abstinenz, nicht Mann sucht Abstinenz. Aber ja, es ist zugeschnitten auf Frauen. So, weil ich finde, es kommt eh immer zu kurz. In Studien sind die Frauen ja eh immer ja, unterversorgt. Ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist. Beginnen wir also mit den 5 Kurzzeitfolgen. Nummer 1. Was noch wichtig ist zu erzählen oder hierbei zu klären ist, es gibt natürlich auch Kurzzeitfolgen, die sehr gewünscht sind oder sehr positiv. Deswegen nimmt man ja die Drogen, aber um die soll es hier nicht gehen, weil da werden wir jetzt nicht noch lange drin rumbohren, weil die sind uns sehr gut bewusst und ja, die sollen hier kein Thema sein. Wir wollen natürlich abstinent werden, ne? Und nicht in der Sucht uns halten und in einem nicht so schönen Leben. Erstens, Schreckhaftigkeit und Reizbarkeit ist einer der Kurzzeitfolgen. Ja, Reizbarkeit ist klar, gerade wenn so ein paar Tage nach, also kurz nach also Ende des Substanzkonsums, wenn man dann gerade schön runterkommt, ist man natürlich sehr reizbar. Oder wenn der Suchtdruck natürlich recht groß ist. Ja, und schreckhaft natürlich auch, weil es, ich finde so diese, gerade Ecstasy oder Speed sind so auch so schön psychoaktiv. Das heißt, man kann so schön, also auch auf THC, so ein schön in Anführungsstrichen schön psychotisch werden, ne? Was natürlich schreckhaft und reizbar macht. So, es geht natürlich wieder weg. Gott sei Dank. Ja, also es gibt natürlich Menschen, da hält sich das ein bisschen länger oder da bricht halt deine Schizophrenie aus, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Zweiter Punkt, Schlafstörungen sind natürlich auch nicht so angenehme Folgen, gerade wenn man regenerieren möchte nach längeren Drogenkonsum und dann nicht schlafen kann oder schlecht schlafen kann oder nicht vernünftig regenerieren kann, hilft das natürlich nicht, sich zu erholen. Dritter Punkt, hibbelig sein. Fahrig, hibbelig, so ja, kennt man so ein bisschen von ADHS. Und ja, das ist auch so eine Kurzzeitfolge. Es, ja, kann natürlich auch sein, dass derjenige, der konsumiert, auch ein ADHS hat. Und also ich habe jetzt auch eine im Sommer eine ADHS-Abklärung oder werde ich haben, weil ja es einiges darauf hindeutet, dass es schon gut möglich sein kann, dass es ein ADHS ist, was jetzt natürlich jetzt nicht für mich so super wichtig ist, festzustellen, weil die, einiges von den Skills, die man da machen kann oder dann lernt, die wende ich sowieso schon an, dass ich mir zum Beispiel den Wecker stelle, damit ich nicht so in so einen Hyperfokus komme oder so lange an etwas dran bleibe. Aber es, so mein Lebenslauf deutet schon ein bisschen darauf hin, dass es dass da ein ADHS sein kann. Also dieses chaotische als Kind, dieses also unordentliches Zimmer, Schullaufbahn, wechselnde Jobs, immer wiederkehrende depressive Phasen. Ja, das, da ist schon einiges, was darauf hindeutet. Also ich habe da immer mal so ein bisschen dran gedacht, aber so dieses ADHS bei Frauen ist sowieso auch noch anders. Und ja, also wie gesagt, es ist jetzt, bedeutet nicht für mich die Welt, aber es ist nochmal interessant zu wissen, weil ich ja auch gerade eine Droge konsumiert habe, also Amphetamine, die natürlich auch darauf hindeuten. Ja, also Amphetamine werden ja eingesetzt als Medikament bei ADHS, also das Methylphenidat. Jetzt mal ein kurzer Exkurs, kommen wir wieder zurück. Viertens, Merk- und Konzentrationsschwierigkeiten. Ja, logisch, kennt wahrscheinlich jeder, dass wir nach einem Konsum oder auch währenddessen oder wie auch immer nicht die größten Mathe-, Rechen- und Merk- oder ja, Merkkünstler sind. Ja, genau. Fünfter Punkt, habe ich selber bei mir auch festgestellt, damals ist distanzloser Humor. Ja, also ich bin dann auch manchmal, wenn ich so voll war mit Amphetaminen, auch sehr ja, nicht so, nicht mehr so freundlich in meinen Worten gewesen und auch sehr, ja, sehr frech. Habe quasi Witze gemacht auf Kosten anderer, was ich jetzt natürlich nicht mehr so toll fand, aber sie sind, also es spiegelt halt diesen distanzlosen Humor wieder. Also ich habe jetzt hier auch wirklich 5 Sachen, wie gesagt, rausgesucht, die, mit denen ich auch so warm laufe oder die, mit denen ich mich identifizieren kann oder die auch eine Rolle bei mir spielten. So. Oder die vor allen Dingen auch wichtig für Frauen sind. So, ne? Jetzt besonders bei den Langzeitfolgen. Was ich auch noch spannend fand oder finde, ist ja dieses, wie man ja sehr gut einen Drogenabhängigen auch erkennt, wenn er am Montags, also auf der Arbeit immer fehlt. Also meistens ist es so, dieses Montagsfehlen ist ein typisches Indiz dafür. da man das Wochenende sich ganz verausgabt hat und am Montag irgendwie nicht mehr geradeaus gucken kann oder gerade stehen kann. Also ich rede nicht von Alkohol, ich rede wirklich davon illegalen Drogen, die einen dann ja richtig erschöpfen und man schlafen muss. Genau, und man nicht zur Arbeit kommt. Aber es ist so ein, daran erkennt man das ziemlich gut. Also natürlich auch den Alkoholiker, aber Drogensüchtigen ist das auf jeden Fall noch mehr so oder noch mehr ein Indiz. Kommen wir zu den Langzeitfolgen. Nummer 1, das Vernachlässigen von Interessen, von Freundschaften. Ja, das verändert sich sehr, gerade wenn man anfängt oder gerade angefangen hat, dass ja die Interessen sehr eindeutig sind darauf hin, dass man halt vielleicht nur tanzen geht oder ja mit Gruppen zusammen ist, die halt auch konsumieren, mit Freundesgruppen, und man natürlich die ähnlichen Interessen dann auslebt und das natürlich nicht mit dem Konsum kollidieren sollte, großartig, und alles darauf ausgerichtet ist. Ich habe ja sogar bei mir auf Arbeit habe ich das mal mitgekriegt, dass so Jobs halt auch so ausgewählt wurden, dass man dort konsumieren konnte. Also, dass es möglich war, also jetzt, das ist gerade so ein Beispiel vom Alkohol, dass gerade so, ja, es möglich war, am Mittag ein Bier zu trinken, dort, wo man arbeitet und auch die Arbeit so ausgesucht hat. Und das ist natürlich klar, dass man natürlich an seinen Bedürfnissen, an seinen echten Bedürfnissen vorbeilebt, weil da macht man einen Job, wo man mittags trinken kann. Und wenn es ein Scheißjob ist mit einem scheiß Chef und scheiß Angestellten, Hauptsache dieses scheiß Bier muss getrunken oder kann getrunken werden. Und das finde ich wirklich, ja, da lebt man wirklich an sich selbst vorbei, ne? Und ich habe auch, also damals in der Klinik war eine, die hatte mir erzählt, die hatte halt eine Abhängigkeitserkrankung, also sie war jetzt alkoholabhängig und hatte als Zweitdiagnose eine Essstörung, und die hat auch ihre Arbeit so ausgesucht, dass sie am Mittag nach Hause gehen kann, um das Essen wieder zu erbrechen. So, und das danach seine Arbeit auszusuchen, ist wirklich keine gute Idee. Ich fand es noch krass. Ja, zweiter Punkt, die Depression. Kurzfristig gesehen kann die auch sicherlich mal substanzinduziert sein, so nach Konsum, dieses tiefe, tiefe, tief, was ihr wahrscheinlich auch kennt. Aber halt so langfristig gesehen ist es natürlich so, dass Drogen konsumiert werden, um die, ja, wie ein Medikament gegen die Depression. Ich denke, das wird die eine oder andere von euch sehr gut kennen. Und es ist natürlich so, dass das Gehirn sich daran gewöhnt und gerade in der Abstinenz, ja, diese ganze Umstrukturierungsarbeiten, wenn die, ja, das Gehirn ist, sagen wir mal, was Endorphine und Dopamin angeht, recht ausgelutscht und läuft auf ganz niedrigem Niveau. Keine Ahnung, wie ich mich jetzt wissenschaftlich korrekt ausdrücke, aber ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Und das ist dann gerade am Anfang der Abstinenz besonders schwer, ja, durchzuhalten, weil es halt, also ich erinnere mich noch sehr gut, dass meine Depression echt tief war und anstrengend. Also ohne Antidepressiva ging es nicht. Würde ich heute nicht mehr machen, aber damals hat es mir geholfen. Dritter Punkt. Ja, es entstehen auf jeden Fall spannende Lebensläufe bei Suchtis. Also das ist auch so eine Langzeitfolge, was natürlich beruflich wahrscheinlich auch keine der besten Voraussetzungen ist, weil ich habe das selber gemerkt. Ich war beruflich völlig erfolglos und habe so einen Zickzack-Lebenslauf irgendwie gehabt. Also erstmal quer, also auch in Deutschland ein bisschen hin und her, zumindest im Norden am Anfang. Und auf jeden Fall von technischer Zeichnerin ins Hotel zur Kauffrau, also und dann letztendlich bin ich Ergotherapeutin geworden, als ich abstinent war, und das war halt das, was wirklich zu mir passte und gut zu mir passte. Und mein ganzer Lebenslauf wurde viel, viel ruhiger und einfacher. Also ich habe nicht ständig den Arbeitgeber gewechselt, sondern war jetzt 7 Jahre bei einem Arbeitgeber, absoluter Rekord. Also es ändert sich einiges mit der Abstinenz und auf deutlich klar zum Besseren. Also da werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, was sich da ändert. Aber jetzt reden wir erstmal über die Langzeitfolgen und Kurzzeitfolgen. Genau, kommen wir zu Punkt 4. Frauen und Gewichtsschwankungen. Das finde ich, also ich finde, dass Drogen definitiv oder eine Abhängigkeitserkrankung Auswirkungen aufs Gewicht hat. Also ich habe das selber stark gemerkt, dass ich mega geschwankt bin. Also ich habe es dann gemerkt, wenn ich zum Beispiel aufgehört habe mit den Drogen oder als ich auch aufhören musste, weil ich schwanger wurde, habe ich ja voll mit Essen kompensiert. Ich hatte aber auch keine psychologische Unterstützung. Ich habe 30 Kilo zugenommen und ja, habe dann natürlich auch emotionales Essen betrieben und halt Suchtverlagerung aufs Essen gehabt, auf Süßigkeiten, weil mir das natürlich die Süßigkeiten geholfen haben, gut zu fühlen, ne? Und habe da viel kompensiert. Und desto, ja, in dieser abstinenten Phase, naja, seit den letzten 12 Jahren hat sich mein Gewicht, springt nicht mehr so hoch und runter, sondern hat sich so ein bisschen eingepegelt. So, ich springe natürlich immer noch 8 Kilo hin und her, aber das liegt auch quasi an meinem Hobby. Ich betreibe Kraftsport und da ist es so, dass man Phasen hat, wo man drum bemüht ist, dass die Muskeln wachsen. Dann gibt es wieder eine Phase, wo man ins Defizit geht, wo das Fett dann ein bisschen weggehen darf, damit man im Sommer die Muskeln auch mal sieht. Also ich persönlich mag das sehr gerne und dann schwankt man halt mit dem Gewicht. Aber zu Zeiten des Konsums war es halt so, dass ich dann halt auch natürlich, wenn ich viel konsumiert habe, auch sehr wenig gegessen habe. So, und das ist ja natürlich auch nicht so gut für den Körper, wenn er dann, wo ich dann aufgehört habe, also meine erste längere Phase auch, haut er natürlich sofort rein und holt sich alles wieder, was man ihn verwehrt hat, so, ne, durch die Drogen. Oder wenn man Drogen konsumiert, hat man natürlich keinen Hunger, so, ne. Aber es geht auf jeden Fall mega auf den Körper. Und was natürlich auch gleich zum 5. Punkt führt, zur Fruchtbarkeit. Auch ein ganz wichtiger Punkt bei Frauen. Es ist wirklich so, dass Drogen unfruchtbar machen. Ich meine, das wird nichts Neues sein und das ist auch klar, es klingt logisch. Gibt natürlich, wie immer, bei Frauen nur wenige Studien darüber. Aber ich habe da ein bisschen was gefunden im Netz, habe ich natürlich geforscht für euch und habe etwas gefunden. Und zwar in so einem Artikel, da wurde eine Frauenärztin interviewt und sie hatte halt, ja, erzählt, dass es bei illegalen Substanzen halt oft zu Mangelernährung kommt und dass es auch Studien gibt, also unter künstlichen Bedingungen im Labor wurde beobachtet, dass Ecstasy-Eizell-Reifestörung verursacht. So, das kann natürlich keine Frau so wirklich gebrauchen, die irgendwann nochmal Kinder haben möchte, ne? Und dann ist es so, dass gerade auch Cannabis sehr den Menstruationszyklus stört. Und es gibt dann auch Zyklen ohne Eisprünge. THC wirkt aufs Gehirn. Es ist so, dass die Ausschüttung der Geschlechtshormone dann gehemmt wird. Die Eierstöcke werden natürlich dann nicht stimuliert. Es gibt eine Eizellreifestörung und natürlich es gibt dann natürlich verspätete Eisprünge. Und da das in der zweiten Hälfte der Follikelphase ist, ist es so, dass es kein oder zu wenig Progesteron produziert wird, was natürlich dazu führt, dass kein Embryo sich einnisten kann. So. Und demzufolge, ja, wenn man viel kifft, gibt's, also kann man auch nicht schwanger werden. Das ist natürlich, ja, macht natürlich auch Sinn auf eine gewisse Art und Weise. Also wenn ihr Mamas werden wollt, ist es natürlich total wichtig, dass ihr keine Drogen konsumiert und auch, um auch vor allen Dingen emotional verfügbare Mütter zu sein. Ne? Und es ist so, Cannabiskonsum innerhalb von 12 Monaten halbiert die Fruchtbarkeit der Frau. Ja, finde ich mega krass. Also, liebe Frauen und Mütter, das sind super gute Beispiele, um die Finger von den Drogen und den Medikamenten zu lassen, die euch, ja, das Leben schwer macht, euch körperlich, psychisch und sozial unten haltet oder in unglücklichen Positionen oder in einem unglücklichen Leben. Und ja, es lohnt sich wirklich, ja, die Abstinenz anzustreben oder die Finger von den Drogen zu lassen, weil es gibt wirklich, das Leben wird viel, viel besser und auf jeden Fall viel, viel schöner. Und man lernt sich selber viel besser kennen und man lernt seine Bedürfnisse kennen und auch lesen kennen. Man lernt, mit Gefühlen umzugehen und ja, die eigene Persönlichkeit lernt man eigentlich wirklich kennen, so, ne, das eigene Ich. Und ja, es macht das ganze Leben viel, viel angenehmer und schöner. Wenn ihr Fragen an mich habt, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben an abstinenzamazonen@gmail.com. Immer noch. Ich hoffe aber, meine Webseite ist bald fertig. Dann könnt, ja, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Und bitte teilt und liked und folgt meinen Podcast, wenn ihr ihn als ja wichtig und wertvoll erachtet. Und ich würde es natürlich auch mega toll finden, wenn ihr das tut und er natürlich dadurch bekannt wird und auch andere Frauen erreicht und ihnen helfen kann in ein besseres, cooleres, abstinenteres, schöneres Leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, eure Isa.